Aber warum habt ihr nicht jemanden rausgesucht, der was von Musik versteht?
Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim besten Podcast der Welt über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, der hat im Gegensatz zu uns noch sehr viele Haare. Und er war Redakteur und Moderator beim Schweizer Radio, Redakteur beim Schweizer Fernsehen. Er hat in New York gelebt, in Los Angeles. Er ist Grafikdesigner, Musiker, Dokumentarfilmer, leitet eine Videoproduktionsfirma und einen Fotobuchverlag. Und hat in den 80er Jahren mit Seance Schweizer Synthpop-Geschichte geschrieben und die phänomenale Colli Planck-Dokumentation The Potential of Noise gedreht. Herzlich willkommen, Reto Kartuff.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen auch von mir. Hallo.
Hi.
Das klingt ja schon nach einem sehr, sehr spannenden Leben. Wir werden uns natürlich auch etwas über die Dokumentation unterhalten, über Seance und was sonst noch war und über deine 80er. Aber wie immer, bei jedem Gast fangen wir an mit deinen zwei Wahrheiten und einer Lüge über dich.
Gut, dann starten wir mit Geschichte 1. Die geht so, als wir 1988 den Titeltrack zu Blue Dolphin Blue in Brüssel aufgenommen hatten mit Seance. Blue Dolphin Blue war das erste Stück, das wir aufgenommen hatten. Bin ich schnurstracks zum belgischen Kultlabel Play the Gansam gelaufen, habe ihnen den Track vorgespielt und sofort einen Vertriebsdeal erhalten. Das ist Geschichte 1. Geschichte 2, nach einem Interview mit Kraftwerk in Zürich 1991, wurde ich von der Band für den Rest der Tour eingeladen, die Tour filmisch zu dokumentieren. Leider wollte die Band am Schluss die Aufnahmen dann nicht freigeben und die sind bis heute verschollen. Geschichte 3. Für die Bandfotos unserer ersten Bands sind wir in eine leerstehende Fabrik in unserem Städtchen eingebrochen und wurden während des Fotoshoots von einem Polizeieinsatzkommandos unter vorgehaltener Waffe unterbrochen.
Und auch verhaftet dann?
Nee, das war dann nur Identitätskontrolle.
Aha, gut. Also wir sind gespannt, was da stimmt. Du hast da einen vorgelegt. Das letzte Mal hatten wir den Netschi von Biber und Beton im Podcast. Der hat dann tatsächlich behauptet, er wäre im Cirque du Soleil gewesen in Vegas. Und das hat gestimmt. Also auf der Bühne. Voilà. Also da waren wir ganz überrascht. Insofern sage ich mal, auch die Geschichte mit Kraftwerk kann ich mir momentan vorstellen. Wir werden es am Ende des Podcasts erfahren.
Ja, Reto, da sind wir auch schon mittendrin. Ich stelle immer die bescheuertste Eingangsfrage aller Fragen. Wie waren denn deine 80er?
Super, das war das tollste Jahrzehnt natürlich, zumindest musikalisch. Auch sonst, das war Coming of Age. Bin 67 geboren, kann man sich ausrechnen. War schon sehr früh an Musik interessiert. Ab 13, 14 ging das los mit Bands, an Konzerte gehen. Das war wirklich die Zeit, die mich geprägt hat bis heute, keine Frage.
Und wo bist du groß geworden? In welcher Stadt in der Schweiz?
Ja, ich bin in Zürich geboren. War bis eins da, aber meine Eltern fanden dann mit kleinem Kind und Stadt nicht so toll. Und wir sind dann aufs Land gezogen, etwa 30 Kilometer von Zürich. Bremgarten heißt das Dorf, also Städtchen. Da bin ich eigentlich bis 20 war ich da. Dann ging es nach Baden und dann nach Zürich und dann ins Ausland.
Und gab es in Bremgarten irgendwelche 80er-Discos? Also sowas gab es ja damals in den Dörfern noch.
Genau, also das meiste musste ich dann selber organisieren natürlich. Mhm. Da waren dann die ersten eben Feten und Konzerte, die ich mit Freunden zusammen organisiert habe. Ich kann mich erinnern, wir haben da mal ein riesiges, cooles Young Gods-Konzert gemacht. Das war dann aber wahrscheinlich schon Anfang 90er. Und ansonsten war man dann eher im Nachbarsort Wohlen, weil da war die Kantonsschule und da war Samstag Italo-Disco natürlich, was mir immer so ein bisschen auch gefallen hat, muss ich sagen. Mhm. Diese thumpy Synth-Basses ist ja auch elektronische Musik. Man hat sich zwar ein bisschen geschämt und lustigerweise kam ja dann mit zum Beispiel Blue Monday von New Order genau dieser Style so ein bisschen mit rein.
Ja, aber man hat sich wirklich immer so ein bisschen zurückgehalten, ne? Damit wirklich zuzugeben, dass man Italo-Disco geil findet. Ne? Das war nicht so sexy, auf jeden Fall.
Nee, fand niemand richtig cool, aber irgendwie, wenn man an Musik interessiert war, an elektronischer Musik, hat man das schon genauer auch angeguckt, wie machen die das? Richtig guten Italo-Disco ist immer noch so ein bisschen ein Traum von mir, das wieder mal zu machen. Habe ich jetzt gemerkt, mit meinen Keyboards zu Hause ist gar nicht so einfach, weil es ist so simpel, man macht immer viel zu viel. Und grandios natürlich die Texte. Also
genau, das ist auch nicht so einfach.
Auch nicht so schlechte Texte. So schlechte Texte muss man erstmal schreiben können.
Ja. Unglaublich. Also das ist immer wieder beeindruckend, wie das funktioniert hat. Wahrscheinlich gibt es irgendwie so ein Lexikon von Langenscheid oder so. Ihre Hilfe zum Erstellen von Italo-Disco-Texten oder so.
Unfassbar.
Es gab ja in den Nullerjahren den etwas despektierlichen Begriff Weiber-Elektro für softere Elektromusik, aber der wäre hier eigentlich in den 80er Jahren angebracht gewesen, ne, für Italo-Disco.
Genau, aber ich muss sagen, also früher 80er musikalisch war das dann natürlich querbeet, also natürlich Depeche Mode und all das Synthpop-Zeugs, aber da waren dann auch so Bands wie, kann mich erinnern, Haircut 100, alles was aus England so ein bisschen neu war, selbst Police waren, fand ich cool zu der Zeit.
Und ihr habt ja dann schon 1986 angefangen, Musik zu machen, also relativ früh. Du hast ja dann Seos gleich gegründet, nehme ich mal an, oder gab es da noch was davor, oder wie war das?
Da gab es was davor bei beiden. Ralf hat schon quasi solo The House, glaube ich, hieß das, so Kassettchen gemacht. Da haben wir eben jetzt gerade eine Kassette released, wo auch ein paar alte Stücke von Ralf solo drauf sind, bevor ich ihn getroffen habe. Und ich habe da mit ein paar Schülerbands, eben wo wir da in der Fabrik die Bandfotos vielleicht gemacht haben oder nicht rumgemacht. Das war dann eher so New Wave. Also da hat's Keyboard dabei gehabt. Ich war erst am Schlagzeug und dann Ralf getroffen, genau, in Baden an einem Stefan-Eicher-Konzert. Mhm. Das war so der Kickoff und beide interessiert an Musik und wir machen Musik und das hat dann schnell geklickt. Und ging dann ziemlich schnell auch los mit eben Aufnahmen. Und also das ist dann die Geschichte mit meiner Plattenfirma. Wir haben dann eine EP aufgenommen, die Detlef und Testimonia, und konnten natürlich keine Plattenfirma finden, weil wer will solche Musik veröffentlichen? Und natürlich war das immer noch diese Post-Punk, DIY-Szene. Und da habe ich gesagt, ja, machen wir das selber, ich gründe ein Label. Kaum war das dann gemacht, sind andere Bands wie Touch El Arab dann zu mir gekommen und haben gesagt, ja, wir wollen auch was machen. Mhm. So ist dann der Muhammad entstanden und kaum war ich aus meiner Ausbildung, meiner Lehre draußen, war ich schon mit Touch El Arab auf Tour in Italien, Frankreich und von da an ging es ab.
Disco-artig. Spannend. Und du hast dann angefangen, Musikvideos zu machen und Filme zu machen. Und du hast da auch einige Bands gemacht, die man jetzt gar nicht so mit der Elektroszene verbinden würde, die in der Schweiz auch recht bekannt sind, wie Krokus. Wie ist es dazu gekommen?
Das Visuelle hat mich immer interessiert. Eben, ich habe ja dann auch die Plattenumschläge und die Live, die Konzertposter und all das. Graphic Design, Fotografie, die Bandfotos hat mich immer interessiert. Eigentlich wollte ich immer Filme und eben Musikvideos. Das war ja zu der Zeit, also es ist noch ein bisschen vor MTV, das Coolste überhaupt, so coole Filme zu machen. Und ich glaube, die Idee mit der Plattenfirma, aus das dann gestartet ist, war natürlich auch immer, jetzt kann ich Videos für meine Bands machen. Hat mich eigentlich mehr interessiert, als die Platten rumzuschleppen.
Und das war ja auch was, wenn du damals als Band irgendwie ein Video hattest, das war ja...
Das war das Coolste und eben zu Beginn Super 8 und dann auf irgendwie VHS überspielt und dann so geschnitten, eben leider so schlechte Qualität, dass das heute kaum mehr anzuschauen ist. Das war eigentlich schon mein Ding zu der Zeit, eben so die visuelle Umsetzung mit diesem ganzen eben New Wave, New Romantic, was da alles gerade angesagt war, speziell aus England. Eben war viel an Konzerten. Ich kann mich erinnern, das erste Konzert war Adam and the Ants im Volkshaus.
Hätte ich das auch gerne gesehen.
Schon cool. Mit den zwei Schlagzeugern. Wahnsinn. Und dann ab da jede Woche irgendwie OMD. Und wir hatten ja das Glück in Zürich, alle Bands kamen in Zürich vorbei. Ich meine, wenn man in Deutschland irgendwo auf dem Land gewohnt hat, das war schwierig, oder? Also da musste man dann gleich in Berlin, Hamburg oder Köln vielleicht noch sein. Ja. Aber ansonsten Zürich, die haben alle gespielt oder teilweise sogar dann nicht mal in Deutschland, nur in der Schweiz oder Montreux Jazz Festival. Das war schon cool.
Da sind auch, glaube ich, echt Leute von Deutschland aus irgendwie nach Zürich gekommen, um sich da Konzerte anzuschauen. Ne?
Und das Coole natürlich auch, selbst wenn mal eine große Band im Hallenstadion gespielt hat, U2 ganz früh oder so, dann hat man das mit 6.000, 8.000 anderen Leuten geguckt und nicht irgendwie im Tempodrom oder irgendwie bis heute. Ich mag so die großen Stadien-Sachen gar nicht so. Aber ich glaube auch, weil ich so nicht sozialisiert wurde, habe das gar nie so erlebt. Und die Frage wegen Krokus, ja gut, ich war dann in New York ab 94, musste Geld verdienen und wurde glücklicherweise von Plattenfirmen angefragt, Gotthard. Krokus habe ich nie ein Musikvideo gemacht, das war dann die erste Doku, da kommen wir gleich später mal noch drauf. Aber das war schon cool, weil natürlich eben die Plattenfirmen hatten Budgets und BMG oder Sony schickten dann gerne mal Leute nach New York oder in die USA und dann haben wir da coole Videos gemacht.
Und nochmal zurück zu Seance. Ihr hattet ja dann mit Blue Dolphin einen ordentlichen Hit, wart ja da auch im Fernsehen gewesen und so weiter. Wie war das dann? Habt ihr euch dann da auch als Popstars gefühlt oder war das mehr so überraschend oder ja wie?
Ja, wir haben ja nie den Erfolg gesucht. Bei Seance war es immer, das ist unsere Musik und irgendwie unser Stil. Und haben uns da eigentlich nie dem Markt angepasst. Bis heute, wir machen einfach unser Ding und gewissen Leuten gefällt's. Und das ist schön. Aber irgendwie kam uns da, glaube ich, dann eher die Zeit ein bisschen dazwischen, weil dann ging es in die 90er und plötzlich war irgendwie House und Acid und solches Zeugs und das hat uns einmal überhaupt nicht mehr angesprochen. Wir haben uns auch nie getrennt oder haben auch Seance nie eben in dem Sinn aufgelöst, sondern das ging dann einfach in den längeren Winterschlaf.
Ja, das ging allen Synthpop-Bands so, ne? Da standst du da in den 90er Jahren und keiner wollte das mehr hören. Und die Musik ist ja eigentlich nicht schlechter geworden, ne? Also da waren dann gerade von den Bands, die als Amateur angefangen haben, die sind dann richtig gut geworden, aber da wollte es keines auch mehr hören, ne? Das war,
ja, dafür hatten wir ja Snap.
Ja. Genau. Und DJ Bobo, ja.
Genau, und es gab natürlich, also DJ Bobo ist ja das gute Exempel mit Gutze Gauci, der ja bei Fresh Collar und L2 war und dann eben DJ Bobo entdeckte quasi und ihn auch produzierte und so dann irgendwie weiterging. Aber ich glaube, weder Ralf noch ich konnten mit der Musik. Natürlich ist man auch an Partys gegangen und irgendwie auch da gab es irgendwie gewisse Bands, die man noch halbwegs okay fand. Aber unsere Musik war das nie und ist es bis heute auch geworden.
Und das war, du konntest ja in den 90ern keine Retro-80er-Musik machen. A, hat es keinen interessiert und B, war es noch nicht reif. Seit einigen Jahren geht das ja, dass man so eine Retro-80er-Welle hat. Und wenn ich heute so Bands wie The Weeknd oder so irgendwie auch höre, das sind pure 80er-Sounds, die da verwendet werden. Und auch also von der Stilistik, von der Machart, das ist voll 80er. Das wäre in den 80ern auch ein Hit geworden. Aber in den 90ern, da konntest du dich verpissen mit 80er Jahre Musik. Die Leute wollten irgendwie Utz, Utz, Utz und TB303 Gebrückel hören. Das war eine schlimme Zeit.
Ja, da hast du es gut gemacht, dass du dann in die USA gegangen bist. Ich habe gelesen, du warst dann nach New York auch noch in L.A. gewesen, einfach weil da mehr Film läuft oder wie kam das dazu dann?
Ja, also nach 5 Jahren New York war mir das einfach alles auch ein bisschen zu viel. Eben, man musste schon ziemlich auf dem Drücker sein, auch finanziell, um nur Wohnung zu bezahlen jeden Monat. Ich war da schon mal ein paar Mal dann in L.A. für irgendwelche Fernsehjobs und fand das eigentlich gar nicht so furchtbar, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Mhm. Und fand, ja, die Sonne scheint immer. Und eben die ganze Filmsache natürlich war auch sehr interessant. Überall an Partys hat man Leute getroffen, die da 7 Projekte am Laufen hatten. Eigentlich über Schweizer Freunde, die da gewohnt haben, die auch studiert hatten zu der Zeit, war das dann plötzlich gar nicht mehr so undenkbar, irgendwie dieses LA. Und 98 bin ich dann umgezogen, wirklich von der Ost- an die Westküste, war dann 13 Jahre in LA. Und habe da dann eben auch meine ersten größeren Filmprojekte wie der Krokus-Film, der ist eigentlich in L.A. entstanden als Idee. Die alten Rocksender, das immer noch gespielt haben. Und irgendwie eben plötzlich als Schweizer denkt man so, wow, was ist eigentlich aus denen geworden? Und es ist ja unglaublich, dass das Zeugs hier gespielt wird. Erst da irgendwie so ein bisschen die Dimension erkannt. Und dann eben halt so dieses Filmemacher-Dings, wo man denkt, Musik ist jetzt nicht meins, aber das ist eine gute Geschichte. Also das ist irgendwie, da lohnt sich genauer hinzugucken und das zu erzählen.
Und danach habe ich gesehen, hast du da noch einen Film gemacht, Crude Awakening, Böses Erwachen über den Ölcrash. Also ein ganz anderes Thema. Wie bist du da drauf gekommen? 2006 war das schon, ne? Man könnte ja denken, das ist jetzt aktuell, aber...
Genau, nee, das war über einen Kumpel, der Filme gemacht hat, auch der Basil. Das war eigentlich sein Thema. Das ist dann einfach so plötzlich sehr groß geworden. Und er hat wie gemerkt, das kann er alleine gar nicht stemmen, hat dann nochmal mit einem Kollegen und mit mir zu dritt haben wir quasi dann rund um die Welt, Basil war in Aserbaidschan und ich habe die Amerika-Ecke abgedeckt. So ist das dann quasi entstanden. Einfach ein spannendes Thema, aber jetzt nicht irgendwie auf meinem Mist gewachsen quasi.
Ja, dann kommen wir natürlich zu einem der Highlights. Das Witzige war ja, dass ich die Dokumentation von Conny Plank, wie fast jeder, der ihn gut findet und wer findet ihn nicht gut, der die 80er-Jahre-Musik kennt und sich da damit auskennt, weil der hat ja von Kraftwerk über Duff, über die Eurythmics, Ultravox, Gianna Nannini, fast alles gemacht, was Rang und Namen hat. Als Produzent und ist sicherlich noch heute da einer der bekanntesten Produzenten. Ich habe die also gesehen. Und irgendwann später haben wir uns dann mal kennengelernt auf einem Seance-Konzert und dann kriege ich irgendwie mit im Vorfeld, ah, du hast diese Doku gemacht. Wie ist es dazu gekommen?
Also das geht eigentlich auch wieder auf die ganz alte im Bremgarten, also Jugendzeit zurück, wo man natürlich immer am Samstag irgendwie Schallplatten kaufen gegangen ist. Irgendwie alles, was mir gefallen hat, steht immer dieser Conny Plank hinten auf der Platte. Und das ist nicht immer die gleiche Art von Musik. Ja. Eben. Ja. Das ist Ultravox und dann kommt mal wieder irgendwie was völlig anderes. Ich muss sagen, das hat bei mir schon mit 80er Jahre angefangen. All das Vordings, Neu, Harmonia, das kannte ich alles überhaupt nicht. Und irgendwie weiß ich noch, mit meinen ersten Bands, bevor ich Ralf getroffen habe mit Seance, haben wir immer so gesagt, wenn wir dann mal so ein bisschen bekannter sind und irgendwie Kohle haben, dann gehen wir zu diesem Conny Plank nach Cologne. Von Zürich aus kann man sich das vorstellen. Da kann man mit dem Bandbus hinfahren. Das ist nicht London oder New York oder Bahamas. Und irgendwie war das immer so bei uns im Hinterkopf, wenn wir da mal eine Platte aufnehmen, dann gehen wir zu dem Conny Plank. Einfach über die Jahre immer gefunden, wenn man auch meine filmische Arbeit anguckt oder nicht nur filmisch, auch jetzt mit Aboriginal Voices, dieses Vinylalbum, das ich gerade herausgegeben habe, ist es immer mich interessieren so spannende Figuren, die es nicht geschafft haben. Und mit nicht geschafft meine ich nicht im Mainstream angekommen, nicht jeder kennt den Namen, aber die halt Wichtiges geleistet haben. Und da denke ich auch mit den Dokus ist halt ein Dokumentarfilm ein super Mittel, so eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das hat sich so als roter Faden durch all meine Geschichten so ein bisschen durchgezogen. Und bei Conny, ich kann mich erinnern, ich habe eine Musikserie gemacht, erst für Dreisat und dann für Tele5, die hieß Tonspur. Für die Leute, die das nicht kennen, das war, wir treffen eine Persönlichkeit, jemanden Bekannten, der gibt uns eine Liste mit 10 Songs, die sein oder ihr Leben geprägt haben. Und dann gibt's einen Talk und gleichzeitig haben wir 3 MusikkennerInnen, die nur anhand von der Liste, die Profiler, CSI war da gerade gestartet im Fernsehen, die Profiler, die versuchen herauszufinden, wer könnte das sein. Das war so ein bisschen die Idee. Ja. Da war einer dieser Profiler, war der Tim Renner. Und irgendwann habe ich mit Tim...
Aber warum habt ihr nicht jemanden rausgesucht, der was von Musik versteht?
Ich glaube, er ist einer der wenigen Plattenfirmenbosse. Also er war ja dann Motormusik und so, der was von Musik verstanden hat.
Ja, doch, durchaus. Ja.
Also das muss man ihm schon zugestehen.
Ich würde auch sagen, der Tim hat schon eine Ahnung. Und mit Tim habe ich dann eben mal diese Idee. Ich habe gesagt, ja, also Conny Plank, da, also eigentlich war natürlich auch immer Kraftwerk so das Thema. Warum gibt es keinen guten Film über Kraftwerk? Wissen wir alle warum. Aber Conny Plank, das wäre doch, und dann hat er gesagt, ja, da musst du mal mit seinem Sohn sprechen. War gerade, hat ein Praktikum bei Motor irgendwann vorher mal gemacht und Tim kannte den und hat mir die Nummer gegeben und dann habe ich den Stefan angerufen und gesagt, ja, ich bin Filmemacher und interessiert und Stefan meinte dann, ah ja, sehr cool, ja, leider wird das nicht klappen, weil ich bin dran, einen Film über meinen Vater zu machen. Und da war ich dann ein bisschen so, okay, ja gut, dann viel Glück, schick mir eine E-Mail, wenn der Film ins Kino kommt, dann gehe ich mir den angucken und dann hat er gesagt, ja, aber Moment, lass uns mal überlegen. Und die Geschichte war natürlich klar, irgendwie Fernsehen und Produzenten. Stefan hat noch nie einen langen Film gemacht. Das ist ein Risiko bei so viel Geld. Vielleicht können wir da unser kreatives Potenzial poolen und was zusammen machen. Bin ich nach Berlin, habe Stefan getroffen und gesagt, ja, lass uns das angehen, weil das war mir einfach so ein Traum, immer diese Geschichte zu machen und dann mit seinem Sohn, der natürlich Zugang zu all diesen Künstlern hat, dann haben wir das in Angriff genommen und schwupps, also kaum haben wir gesagt, wir spannen zusammen, kam das Geld, kam das zusammen. Das war also wirklich ein tolles Gefühl, weil Stefan hat jahrelang mit Produzenten und Meetings und wieder mal was gedreht, was Kleines, einfach für sich und kam nicht vorwärts. Und plötzlich hat das so eine Dynamik bekommen und dann innerhalb von 2 Jahren haben wir den Film gemacht.
Wie war das dann? Ich meine, ihr habt ja da sehr, sehr, sehr prominente Gäste, die er interviewt hat, Daniel Miller von Mute, Mitch Ure, Dave Stewart von Eurythmics. Wie war das so mit denen?
Es war eigentlich wirklich unglaublich, weil Stefan konnte anrufen oder anschreiben, wer auch immer. Da kam sofort eine Mail zurück. Ja klar, bin ich dabei. Conny, keine Frage. Das sollte mir dann irgendwann im Leben nochmal passieren. So was ist schon, und ist natürlich auch in Testament oder für Conny, was das für eine Person war.
Ja, das sagt auch was über die Person aus, finde ich, ne?
Ja.
Wenn genau, auf einmal alle Gewehr bei Fuß stehen und sagen, ja klar, kein Thema. Wenn es um Conny geht, dann sind wir dabei, ne?
Also eine lustige Geschichte ist ja, es kam eine Mail oder ein Anruf vom Scorpions Management, weil die wollten wir natürlich auch unbedingt, weil Conny das erste Album von ihnen produziert hat und weil die natürlich auch so eben international, die Idee ist ja dann immer, wenn man so einen Film macht, das soll auch international funktionieren, nicht nur in Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da hat sich das Management gemeldet und gesagt, Jungs, ihr wolltet doch dieses Interview über Conny machen, dann müsst ihr aber schnell mal vorbeikommen, weil Scorpions geht auf World Tour und ist dann irgendwie 2 Jahre weg. Also die haben sich selber bei uns gemeldet. Und das war dann auch wirklich das erste Interview, das wir gemacht haben.
Hast du dann im Daniel Miller noch, damals habt ihr ja gar nicht wieder mit CEOs Musik gemacht, ne? Oder hast du eine Gelegenheit gehabt, ihm dann irgendwann ein Tape von dir zu geben oder eine Aufnahme?
Nee, das war irgendwie nicht der richtige Moment. Und ich glaube, zu der Zeit war CEOs vielleicht so im Gespräch schon wieder, aber musikalisch noch nichts auf der Tapete. Aber das war ganz lustig. Auch der natürlich riesen Conny-Fan. Seine Lieblingsplatten sind ja eben diese Krautrock-Geschichten zum großen Teil. Nee, das war wirklich mit allen sehr familiär. Und was halt toll war, und darum, glaube ich, hat auch diese Arbeit mit Stefan gut funktioniert, weil Stefan war ja vor der Kamera, hat die Leute getroffen. Viele der MusikerInnen, die Stefan das letzte Mal gesehen haben, als er 6, 7 war. Wenn ich den Film gemacht hätte, Regisseur trifft Star und dann fallen die sofort in ihre, sondern Mensch, Stefan! Ja. Und so, das hat sofort das Eis gebrochen. Ja. Und auch eben unser Konzept quasi, die Musiker erzählen dem Sohn, wie der Vater war.
Das trägt auch diesen Film. Also das macht diesen Film auch total nahbar und sympathisch und nachvollziehbar auch, ne? Wenn er dann da reinkommt, die ihn gleich begrüßen mit, ey, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du noch im Sandkasten gespielt oder so, ne? Da war irgendeine Aussage von Frau Humpe, war das, glaube ich. Die hat tatsächlich gesagt, naja, so als Vater war dein Vater aber auch keine Granate. Also so im übertragenen Sinne. Ne? Er war zwar ein geiler Produzent, so als Vater war er jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Kracher.
Ja. Fand ich hart. Also Das war ganz klar meine Absicht, eben über diese klassische Musikdoku hinauszugehen. Also das heißt meine, auch mit Stefan natürlich abgesprochen, aber eben mehr so auch ein bisschen Familienfilm. Und ich habe allen Musikern immer gesagt, fragt auch mal oder es darf auch mal was Negatives kommen. Mhm. Da kam halt leider nicht viel. Ist ja auch klar, viele der Musiker, die waren 3 Wochen da und hat man gar nicht viel vom Familienleben mitbekommen. Aber Annette war wirklich eine gute Freundin auch von Stefans Mutter. Der habe ich auch nochmal eingebläut vor dem Interview, ohne dass es Stefan gehört hat. Erzähl doch dem Stefan auch mal ein bisschen, wie das war. Auch bei Dings habe ich es probiert, beim Holger Tschukai, aber der war nicht mehr so aufnahmefähig. Aber der hat auch, der erzählt auch eine interessante Geschichte im Film.
Also ich habe mir den zur Vorbereitung heute nochmal angeschaut und es ist ja immer schön, wenn man einen Film zum zweiten Mal sieht, dann kann man noch mehr auf die Details achten und ich war immer noch begeistert und fand auch, dass er von der Dramaturgie, das ist ja auch bei einem Dokumentarfilm immer recht wichtig, sehr gut funktioniert, weil man am Ende dann ein gutes, vollständiges Bild vom Conny Plank und auch von seinem Sohn hat und auch so die Musik wird ja immer auch dazwischen gespielt, also wer werdet den dann in den Shownotes finden auch. Ich habe ihn auf DVD, ich weiß gar nicht, kriegt man den auch auf anderen Wegen inzwischen? Ist der bei irgendeinem Streamer erhältlich oder?
Das ist eine wirklich gute Frage, die ich leider nicht so beantworten kann. Ich weiß, er war mal, war ein Stream zu haben, kann jetzt nicht mehr sagen, auf Apple oder Amazon oder auf beiden. Aber ich habe auch gemerkt, dass mit den Streamern ist ja auch so eine Sache, dann ist was irgendwie ein Jahr drauf, dann fliegt das wieder raus und kommt wieder Neues. Das ist eh so eine Erfahrung, die ich in letzter Zeit oft mache, gerade bei Recherchen, dass man sagt, es ist alles im Internet. Nee, stimmt überhaupt nicht.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe den, glaube ich, irgendwie in einer WDR-Mediathek irgendwo gefunden.
Genau, der WDR war Co-Produzent und die haben den auch gespielt, ein bisschen in der Fernsehfassung, da mussten wir den Anfang so ein bisschen umschneiden, mehr fernsehtauglich machen. Aber also den findet man, wenn man den gucken will.
Auf jeden Fall hast du uns eine schöne Zeit mit diesem Film beschert. Wir haben gestaunt, geweint und und gelacht und
ich fand besonders spannend die Geschichte mit Duff und mit Daniel Miller, wie er erzählt, eben, dass sie nur 3 Tage im Studio hatten und nach 2 Tagen hatten die noch keinen Ton aufgenommen. Und er so das erste Album, was er je finanziert hat mit seiner Plattenfirma. Und wenn man weiß, wie groß der geworden ist, also für die Leute, die sich nicht so auskennen, Daniel Miller war der Chef von Mute und er hat unter anderem Depeche Mode groß gemacht. Erasure war bei ihm, Fat Gadget und so weiter. Und was aus dem geworden ist, und er fängt da an und eben war schon beim Conny Plank. Also der hat auch einen Plattenfirmenboss, der einen extrem guten Musikgeschmack hat. Ne? Die Ausnahme. Deswegen hat er es auch so weit gebracht.
Ja, das weiß ich nicht, ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen Talent, Geschmack und Erfolg. Ich bezweifle das.
Ja, also allein die Szene lohnt sich schon anzuschauen. Die ist sehr interessant, wenn man vor allen Dingen weiß, wie man selbst im Studio sich abgekrampft hat. Und Conny hat es halt auf so eine angstfreie gemacht, ne, wie er immer gesagt hat. So. Und das kommt auch sehr gut rüber.
Leider gibt es eine Person, die fehlt, also abgesehen von Kraftwerk. Gut, das ist ja für die meisten nicht sehr überraschend. Da gab es natürlich auch Gespräche mit allen, aber Hütter wollte da nicht irgendwie, für die, die Geschichte nicht kennen, Kraftwerk-Geschichte fängt offiziell Wir sind die Roboter an und Klingklang-Studio, dass es vorher ganz viele Sachen gab, wird in dem Sinn in der Kraftwerk-Geschichte nicht erwähnt und von daher passt natürlich die Geschichte nicht rein, dass quasi Conny die entdeckt hat, was natürlich stimmt. Also in Hamburg, die ersten Aufnahmen, das war alles Conny.
Bis zur Autobahn. Die Vorband von Kraftwerk hat er schon gemacht gehabt und ich glaube auch, er hat diesen Sound mitgeprägt, so wie er später bei Duff den Sound auch mitgeprägt hat. Also ohne ihn wäre unsere elektronische Musik, so wie wir sie kennen, anderser geworden. Ja. Kann man schon so sagen.
Ja. Ganz klar. Also bis und mit Autobahn geht ja Connys Geschichte. Aber wer fehlt, ist halt Brian Eno. Weil der war sehr viel im Studio. Der hat dann auch David Bowie dahin gebracht. Das hat einfach nicht funktioniert, weil eben Brian Eno ist Brian Eno und da hat dann keine Zeit. Und ja, das machen wir dann schon mal. Und irgendwann musste der Film fertig sein. Und das ist so ein bisschen Wermutstropfen, weil ich glaube, das hätte schon noch mal in eine andere Ecke Geschichten gebracht, die wir so nicht kennen.
Ich glaube, der Brian Eno, der war einfach nur angepisst, weil er die ganze Zeit U2 hat produzieren müssen, weil es der Conny ja nicht gemacht hat.
der hätte die Spackos so gerne mal nach Köln geschickt, damit er endlich Ruhe hat. Ne? Jetzt hängen wahrscheinlich auch schon wieder bei ihm im Studio irgendwo rum. Ne? Es ist ja so, wenn man einmal da so angefixt ist, mit der tragischen Veranlagung Geschichten erzählen zu wollen, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass du schon wieder 3 neue Geschichten hast, die du jetzt erzählen möchtest. Hast du da irgendwelche aktuellen Projekte, über die du sprechen kannst, oder bist du schon im Ruhestand?
Nö, schön wär's. Nee, da gibt's zu viele Ideen. Ein Projekt, das wir gerade abgeschlossen haben, das hat sehr viel mit 80er Jahre zu tun. Das ist das Zürcher Duo Aboriginal Voices, die ich 1983 in Zürich in der Roten Fabrik gesehen habe. Das war ein Duo, die rein elektronisch, also noch mit Gitarre, Musik gemacht haben und die es nur kurz gaben, ein paar Jahre. Aber die hatten mich damals so geflasht, das Konzert, weil sie eben live quasi Synthpop auf der Bühne gespielt haben. Da gab es zwar einen Sequencer, aber irgendwie da wurde sehr viel live von nur 2 Leuten gespielt. Und das habe ich nie vergessen und habe immer gedacht, irgendwie schade, auch eben wieder einmal mehr. Irgendwie, man kennt, es gab eine EP mit 4 Stücken. Bin dann ein bisschen forschen gegangen und habe Kassetten gefunden, Demos. Hab die kontaktiert und gesagt, hey, lass uns doch zum 40. Geburtstag ein Album, ein Vinylalbum machen. Das ist jetzt letzten November erschienen bei Word and Sound, also Billrock in Hamburg. Das war eigentlich erst die Idee, dass sie den Vertrieb machen und ich halt wieder Platten mache wie anno dazu mal. Und dann waren die aber so angetan von der Musik auch, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt ein eigenes Label, wir können uns gut vorstellen, das bei uns rauszugeben. Und da habe ich natürlich gesagt, super, dann habe ich den ganzen Aufwand nicht, dann machen das die Profis. Und das ist jetzt wirklich tolle Reviews bekommen. Bin froh, ist das jetzt eben auch dokumentiert. Also das lohnt sich richtig, mal reinzuhören. Instant Music heißt das Album und die Band heißt Aboriginal Voices.
Gut, schreiben wir dann nochmal in die Shownotes auch rein. Mhm. Und ihr habt ja mit Seance nach langer, langer Pause dann wieder weitergemacht vor wenigen Jahren und das Album Where We Come From aufgenommen. Und das habt ihr aufgenommen in London beim David M. Allen. Die meisten Leute werden den kennen als Cure-Produzent. Der hat die Alben Top bis Wish gemacht. First and Last and Always von den Sisters hat er gemacht. Chameleons, auch Gianna Nannini, nachdem der Conny Blanc tot war. Er hat It's Called a Heart vom Deepish Mode gemacht. Und einer meiner Lieblingssongs, Shouldn't Have Done That von Frali Polipo. Ist leider auch der einzige gute Song, den die je gemacht haben, hat er gemacht. Und da war er bei ihm im Studio. Wie war das gewesen? Und er hat das Mischpult von Conny Blanc. Ne? Das lernt man ja auch am Schluss in der Doku, dass er das gekauft hat.
Genau, so ist natürlich dann die Geschichte entstanden, dass ich gesagt habe, ey Dave, also irgendwie, ich lasse jetzt, wir haben es ja nie geschafft zu Conny, mein großer Traum, aber das Pult gibt es ja noch bei dir. Lass uns doch bei dir irgendwie die Sachen aufnehmen. Und das war dann November 19, 3-2 Wochen waren wir da im Studio. Das war natürlich schon ein besonderes Erlebnis, eben nur schon dieses Pult, wo man einfach weiß, was da schon alles durchgeflutscht ist. Ist schon beeindruckend. Und Dave ist natürlich auch ein super Typ, abgesehen vom Aufnehmen, nur die Geschichten, die er erzählt und irgendwie, was er alles erlebt hat und auch eben wieder Conny-Stories und so. Das war ein wirklich tolles Erlebnis und eigentlich so ein bisschen eben der Kickoff für Seance wieder. Aber in unserem Alter über 50 stürzt man sich ja jetzt nicht mehr so ins Abenteuer, wie man das mit 19 gemacht hat. Also für uns war klar, wir gehen das sachte an, ein paar Konzerte. Leider kam dann Covid dazwischen, wie bei so vielen, was jetzt halt so ein bisschen die Auswirkung hat, dass wir jetzt eigentlich erst mit einem neuen Album, das in diesem Jahr erscheint, das Dark Flow heißen wird, mit dem dann richtig loslegen mit Tour und Single Releases, die im Frühling auf den Markt kommen.
Bei welchem Produzenten war der da? Trevor Horn oder?
Genau.
Okay, the Waterman. Nee.
Das war jetzt mal wieder eine Heimproduktion. Das haben wir jetzt eigentlich komplett im Studio in Zürich fertiggestellt. Heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie nicht bei weiteren Sachen dann wieder mit Leuten. Die Songs sind eigentlich auch während Covid entstanden und wurden auch aufgenommen zum Teil während Covid. Von daher waren die halt schon quasi fertig. Das hat jetzt am
das
meisten Sinn gemacht.
Das erscheint in diesem Frühjahr?
So. Die ersten Singles kommen im Frühjahr. Und ab September 23 sind wir auf Tour. Das ist im Moment am Entstehen. Zürich steht schon, im Maskott spielen wir da. Mal gucken, sind schon ein paar Gespräche mit Süddeutschland. Mhm. Also kann gut sein, dass es dann auch über die Grenze geht. Und sicher jetzt auch mehr wie die zwei Konzerte, die wir letztes Jahr
gespielt haben. Sehr schön, wir sind gespannt, wie das ausgeht. Ja, ich glaube, von meiner Seite können wir zu den Lügen und Wahrheiten schreiten. Wie sieht es bei dir aus,
Christian? Ja, können wir machen.
Dann fasse ich nochmal zusammen, soweit ich mich erinnern kann, bei der allerersten Band seid ihr damals bei Fotoaufnahmen von der Polizei identifiziert worden und die haben die unterbrochen. Dann hast du eine Kraftwerk-Doku gemacht, die leider nie erschienen ist. Und das erste, da lässt mich mein Gedächtnis jetzt im Stich. Was war das?
Played Against Them.
Played Against Them. Ach ja, genau. Ihr habt da Play It Against Them angeboten und die haben den Vertrieb gemacht. Ich würde jetzt mal tippen, die Geschichte mit dem Bandfoto stimmt auf alle Fälle. Und ich glaube auch, dass das mit Play It Against Them stimmt. Ich denke, die Sache war ja auch damals sehr gut und die war ja auch erfolgreich. Und ich glaube einfach, dass Kraftwerk nicht stimmt, weil ich nicht glaube, dass die sich überhaupt hätten filmen lassen. Aber das ist nur so mein... Was meinst du, Christian?
Ich bin d'accord. Ich glaube auch, dass Kraftwerk, auch wenn das geklappt hätte, wäre das nicht besonders fruchtbar gewesen.
Und?
Ja, so ist es. Oder zumindest zur Hälfte. Denn ich habe tatsächlich ein Interview mit Kraftwerk gemacht fürs Schweizer Fernsehen damals. Ich habe für eine Musiksendung gearbeitet und durch irgendeinen komischen Zufall hat mir irgendwer mal einen YouTube-Link zugespielt und wo dieses Interview tatsächlich auf YouTube zu sehen ist. Hatte keine Ahnung mehr, konnte mich überhaupt nicht mehr erinnern, aber fand das ganz lustig, so als Blast from the Past. Ja, von daher, Interview in Zürich stimmt, aber selbstverständlich hat das dann in Zürich auch gleich wieder geendet. Das wäre kaum vorstellbar gewesen, bleibt aber nach wie vor ein Ziel von mir, eine Kraftwerk-Doku zu machen. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal in der
Zukunft. Das ist ja kein Problem, das kannst du ja machen. Da dürfen nur die Jungs von Kraftwerk nicht auftauchen.
Genau.
Die muss dann schön so mit dem Balken versehen die ganze Zeit. Die Musik wird gepiept und dann wird das eine super Doku.
Nee, aber ist eben schade, weil eben Florian lebt nicht mehr und man denkt immer, hätte man das irgendwie vor 5 Jahren, 10 Jahren in Angriff genommen, hätte man jetzt eine gute Geschichte. Aber es bleibt immer noch Zeit, die übrigen Leute zu interviewen. Es gibt ja auch, habe ich dann auch erst durch die Conny-Doku erfahren, ja ganz viele Leute, die bei Kraftwerk mitgespielt haben, zumindest zu Beginn, von Kahnemann über Michael Rother. Das war ja zu Beginn so ein richtiger
Hippie. Ja, da drücken wir die Daumen, gut. Wir wollen das sehen.
Und wenn es klappt, dann laden wir dich wieder zum Podcast ein. Kraftwerk kommt eh nicht bei uns.
Und notfalls kann ich auch schnell nach Düsseldorf fahren und was für dich filmen. Also daran wird es nicht scheitern.
Sehr gut.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir's und freuen uns auf das, was da kommt musikalisch. Und ja, schaut in die Shownotes auch das Interview mit Kraftwerk, wenn wir das noch verlinken. Und ja, dann viel Spaß von unserer Seite.
Es war uns ein Fest, Reto.
Danke euch. Danke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.